Wie schwer ist die Schwerkraft? So komisch diese Frage jetzt vielleicht erstmal klingt, sie bringt eine der spannendsten Entwicklungen der modernen Physik auf den Punkt. Darum und um eine Geisterjägerin in Anführungszeichen geht's heute bei uns hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Wenn auf der Welt eins sicher ist, dann doch die Schwerkraft, oder? Die Gravitation, wie man unter Forschenden sagt, ist ja so eine der physikalischen Grundkräfte. Sie hat Isaac Newton und Albert Einstein beschäftigt und viele große Geister vor und nach ihnen. Und seit über 100 Jahren gilt Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Ja, also das ist so das Fundament unseres Verständnisses vom Universum zum Beispiel. Doch was wäre, wenn wir da von einer falschen Grundannahme ausgegangen sind? Wir wollen heute über eine junge Forscherin sprechen, nämlich die theoretische Physikerin Claudia de Rahm. Die schickt sich nämlich an, scheinbar unverrückbare Dinge in Frage zu stellen, nämlich die Gravitation selbst. Ihre Theorie der sogenannten massiven Gravitation könnte unser Bild von Raum und Zeit erschüttern. Und darüber wollen wir sprechen mit Manon Bischoff. Sie ist Redakteurin für Mathematik und Physik bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcaststudio von Detektor FM, ausnahmsweise nicht digital. Und Manon hat sich mit Claudia de Rahm und ihrer Forschung beschäftigt. Hallo Manon.
Hi Marc, schön dich zu sehen.
Ja, schön auch mal im Real Life. Claudia de Rahm. Du nennst sie in deinem Artikel bei Spektrum unter anderem auch eine Geisterjägerin. Was macht die denn eigentlich genau? Und ja, wie kommt ausgerechnet sie jetzt dazu, dass sie die Gravitation in Frage stellt?
Ja, also Geisterjägerin, um es klar zu machen, die hat jetzt mal nichts mit Ghostbusters oder so zu tun, leider. Die ist wirklich eigentlich eine ganz normale Physikerin. Also sie forscht an Kosmologie, macht Modelle des Universums und sitzt am Imperial College in London.
Ja, und da bist du auch hingefahren. Was ist es denn für ein Mensch?
Ja, also sie ist eine super liebe und herzliche Person. Und allein wie das Treffen auch zustande kam. Ich hatte ihr halt geschrieben, dass ich gerne einen Artikel über sie schreiben würde und ob sie Vorschläge hat, wie wir uns treffen können. Und die hat mir direkt eine riesige Liste geschrieben mit Terminen, an denen ich mit teilnehmen kann. Und dann haben wir uns bei ihr im Büro getroffen, haben erstmal ein bisschen gequatscht und sind dann rausgefahren in den Norden von London mit der Tube, also auch so richtig schön klassisch, und haben uns währenddessen auch unterhalten und ja, also war super nett. Und haben dort eine Schule besucht von Schülerinnen, und tatsächlich wussten wir beide überhaupt nicht, was uns erwarten wird. Also sie hat auch vorher gemeint, naja, wir fahren so eine Stunde raus. Könnte sein, dass so ein bisschen eine ärmlichere Schule ist oder so. Und weil sie halt manchmal, also sie hält einmal im Monat Vorträge an verschiedenen Schulen für Schüler, wo sie die halt für Physik irgendwie begeistern will. Und genau, dann sind wir da rausgefahren und dann war das einfach die pompöseste Schule, in der ich je war. Und sie auch tatsächlich, also sie war auch total geflasht. Also das hat vorher so einem Duke gehört mit einem erlesenen Geschmack. Also da waren irgendwie Parkettboden, so ein Flügel stand da rum und ein gepflegter Teich und so. Und ja, also nicht ganz das, was sie erwartet hatten.
Okay, aber sie fährt random an Schulen quasi und gibt da so ein bisschen ihr Wissen weiter an Kids einfach.
Ja, genau. Also sie wird eingeladen, teilweise auch von den Kindern selbst, kommen Anfragen, dass sie halt gerne was von ihr hören würden, von ihrem Forschungsgebiet. Und dann hält die da halt populärwissenschaftliche Vorträge, was ich total cool finde.
Also ich habe mit Begeisterung auch ihren Lebenslauf so ein bisschen in deinem Artikel gelesen. Der ist jetzt nicht ganz geradlinig, könnte man sagen. Oder zumindest ist er jetzt nicht so normal wie bei uns allen vielleicht. Wie ist sie denn, kannst du mal ein bisschen skizzieren, zu der Wissenschaftlerin geworden, die sie heute ist?
Ja, also aus meiner Sicht ist der sogar alles andere als normal. Also sie ist in der Schweiz geboren, das ist jetzt erstmal normal vielleicht, ist dann aber in den peruanischen Anden aufgewachsen, also weil ihre Eltern in der Entwicklungshilfe tätig waren. Und dort gab es halt damals so eine linke Terrororganisation und die haben halt auch echt Anschläge verübt oder haben halt in dem Ort auch rumgeschossen. Also das hat sie mir dann auch nochmal erzählt. Und damals hat sie halt schon als Kind so Ordnung und Muster als Beruhigung quasi genutzt. Also wenn sie halt Panik bekommen hat, hat sie halt versucht, sich so auf bestimmte Dinge zu fokussieren, zum Beispiel die Patronenhülsen, die bei ihrem Garten dann lagen, einzusammeln und zu zählen und zu gucken, ah, heute waren es 17, das letzte Mal waren es irgendwie 19 oder so. Also total krass eigentlich. Und dann sind sie wieder in die Schweiz gezogen und von dort aus sind ihre Eltern dann mit ihr und mit den Kindern nach Madagaskar. Und sie wurde halt jedes Mal wieder rausgerissen, ne? Und sie beschreibt dann halt auch in ihrem Buch oder auch das, was sie mir erzählt hat, dass sie angefangen hat, Konstanten in ihrem Leben zu suchen. Und es waren unter anderem halt auch der Nachthimmel. Und dann hat sie halt irgendwann mal so den Entschluss gefasst, dass sie unbedingt mal ins All fliegen möchte. Dass das so ihr Traum ist, ihr Ziel ist, Astronautin zu werden. Und die hat dann von klein auf echt alles versucht, um darauf hinzuarbeiten. Also ich weiß nicht, ob du mal so, was dein Berufswunsch war, als du Kind warst?
Ja, so ein bisschen, also jetzt, ich glaube nicht wirklich Astronaut, aber so dieses ganze Ding von irgendwo rumfliegen, Pilot, so diese Sachen, Welt von oben sehen, das verstehe ich schon auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich meine...
Aber es erscheint einem auch relativ weit weg, wenn man, also vielleicht im Kindesalter nicht so, aber sonst weiß man ja, dass das einfach nur ein ganz kleiner Bruchteil von Leuten schafft, ne?
Ja, voll. Und man legt ja wenig, also ich habe zum Beispiel auch Träume gehabt, aber habe ja dann nicht mein Leben danach ausgerichtet, sage ich mal. Ist ja auch als Kind erstmal schwierig, war es bei ihr halt natürlich auch, aber sie hat dann halt angefangen, zum Beispiel in Madagaskar Tauchunterricht zu nehmen, damit sie halt lernt, wie man sich so in der Schwerelosigkeit vielleicht irgendwie bewegen kann. Und gut, sehr viel mehr Möglichkeiten gab es dann da halt auch nicht. Man muss auch dazu sagen, ihre Eltern sind keine Wissenschaftler, was ja eher selten ist, dass man ja dann so eine naturwissenschaftliche Karriere verfolgt. Aber genau, sie hat dann angefangen, sich trotzdem für Physik zu interessieren, natürlich halt auch mit dem All, ne, für Astrophysik vor allem. Und hatte immer diesen Traum im Hinterkopf, sie will ins All fliegen. Und hat dann auch, sobald sie ein bisschen Geld verdient hat als Postdoc in Kanada, dann auch die Gelegenheit erfasst, halt um einen Flugschein zu machen. Also auch schon mal dem Himmel so ein bisschen näher zu kommen, du merkst ja. Und genau, dann ist es auch ihr 2008 halt wirklich soweit. Also es gibt eine Ausschreibung von der ESA, wo sie sich bewerben kann, um Astronautin zu werden. Und die hat bis dorthin, also sie hat noch mehr gemacht. Sie hat dann sich auch selbst Programme, also Computerprogramme programmiert, obwohl sie da eigentlich gar nicht so gut drin ist, hat sie gesagt. Aber wo quasi Tests gemacht werden, wo sie sich vorbereiten kann, halt eben für diese Astronautentests, die da gemacht werden, also die psychologischen Tests und Logiktests und so, die man da durchlaufen muss. Dann hat sie irgendwie ihre Augen trainiert, weil sie gemerkt hatte, dass sie kurzsichtig wird und so. Also total crazy, was sie da...
Also man merkt, die hatte richtig Bock, Astronautin zu werden.
Sie wollte es unbedingt. Also das scheint durch. Und tatsächlich setzt die sich auch relativ gut durch dann auch, ne, gegenüber ihren Mitkonkurrenten. Und ist dann auch die letzte von 41 Personen. Und es gab irgendwie mehrere 10.000, die sich beworben haben. Und hat nur noch die medizinischen Checks. Und alles scheint eigentlich gut. Und dann kommt aber leider das eine Ergebnis. Und zwar hat sie latente Tuberkulose. Das hat sie wahrscheinlich in Madagaskar halt bekommen. Und das heißt, dass diese Erreger irgendwie in ihr schlummern und halt irgendwann mal ausbrechen könnten. Und das kann man halt nicht riskieren, sie dann halt ins All zu schicken, weil wenn das dort passiert, ist halt schlecht, ne? Und ja, damit war ihr Traum dann halt geplatzt.
Ja, das heißt, sie hat diese Erreger in sich, hat die Krankheit aber nicht gehabt und trotzdem verhindert es, dass eigentlich dieser Traum, auf den sie die ganze Zeit hingearbeitet hat, dann wahr werden kann.
Ja, genau. Also es ist richtig, richtig blöd. Also es ist auch was, wo man denken könnte, das stürzt jetzt einen erstmal in so einen richtigen Abgrund, ja, wenn man die ganze Zeit darauf hinarbeitet. Aber tatsächlich sagt sie, dass, man lebt und man fällt, ne? Und man stürzt und man steht dann halt wieder auf. Und das ist so ein bisschen ihr Motto, habe ich das Gefühl. Und für sie hat das halt bedeutet, okay, sie wird halt dem Himmel nicht näher kommen können, als was sie jetzt schon so gemacht hat. Aber sie will halt wenigstens versuchen, das dann noch mehr zu verstehen. Und dann hat sie halt angefangen, sich noch weiter in die Arbeit zu stürzen, in die Kosmologie und zu versuchen, wenigstens das zu verstehen und ja, die letzten Geheimnisse zu entschlüsseln.
Und wie lange ist das eigentlich jetzt her? Wie lange war das, dieser Tiefschlag?
Also das war 2009, kam, glaube ich, die Diagnose. Und dass es raus ist, ja, also jetzt 16 Jahre ist es her, genau.
Okay, wie alt war sie da? Also Anfang 20 dann, oder?
Die müsste da so Mitte, Ende 20 gewesen sein.
Okay,
so, ja.
Ja, krass. Da muss man auch erstmal nochmal mit klarkommen. Aber sie hat das gemacht und wie ich in deinem Artikel schon gelesen habe, ja auch gar nicht so unerfolgreich dann quasi auf dem zweiten Karriereweg. Denn sie hat was entwickelt, was eigentlich keiner so richtig für möglich gehalten hat, nämlich eine andere Vorstellung der Schwerkraft, also als sie Einstein jetzt zum Beispiel hatte. Vielleicht kannst du mal erklären, was unterscheidet ihre denn jetzt von der von Einstein?
Ja, also erstmal gar nicht so viel. Und das ist halt auch gut so, weil die allgemeine Relativitätstheorie, das ist ja die Theorie von Einstein, wie er die Gravitation beschreibt, die ist super genau überprüft. Also wenn jetzt eine komplett andere Theorie gelten würde, hätten wir schnell gemerkt, ne, wenn er komplett daneben gelegen hätte. Der Unterschied, den sie halt beschreibt, der betrifft halt die Gravitationswellen. Hattest du schon mal von denen gehört?
Ja, war auch damals groß in den Medien, ne, als sie dann bewiesen wurden oder zumindest gemessen wurden? Gemessen.
Ja, genau, ja. Die wurden nachgewiesen 2015 oder 2016, wurde es, glaube ich, publiziert, das Ergebnis. Genau, die hatte Einstein halt 100 Jahre davor schon vorhergesagt. Und zwar, Gravitationswellen sind so ein bisschen das Pendant zu Licht. Also Licht entsteht zum Beispiel, wenn du elektrische Ladung beschleunigst oder halt in einem Kreis auf eine Kreisbahn bringst, dann fängt ein Elektron zum Beispiel an zu leuchten, also es sendet Photonen aus.
Mhm.
Und Einstein hat vorhergesagt, dass wenn man das halt mit Masse macht, also wenn man jetzt Masse beschleunigt oder halt auf eine Kreisbahn bringt, dass da halt die Raumzeit zu wackeln anfängt. Also du hast dann auch Wellen, aber halt Gravitationswellen. Und die bewegen sich laut Einstein mit Lichtgeschwindigkeit. Und der Rahmen sagt aber, die könnten vielleicht auch einen Ticken langsamer sein. Und das wirkt jetzt erstmal wie so ein super harmloser Unterschied, aber tatsächlich zieht das so einen ganzen Rattenschwanz an Sachen mit sich, wenn man das halt berücksichtigt. Und du hattest ja schon gesagt, dass das Ganze massive Gravitation heißt, ihre Theorie. Und der Name hat auch eine Berechtigung, und zwar Licht besteht ja aus Photonen. Das hat übrigens auch Einstein rausgefunden.
Und was nicht noch alle.
Ja, genau. Genialer Mensch, falls ihr es noch nicht wusstet. Es gibt Theorien, also das konnte man noch nicht nachweisen, aber dass halt eben Gravitationswellen vielleicht auch aus Teilchen bestehen, und zwar aus Gravitonen. Die konnten noch nicht gemessen werden, aber es nehmen genügend Leute an, dass das so sein könnte. Und wenn die Gravitationswellen sich eben nicht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, sondern einen Ticken langsamer sind, dann würde das bedeuten, dass die Gravitonen ein Gewicht haben, eine Masse. Weil Photonen haben keine. Ja, das war vielleicht ein wichtiger Hinweis noch.
Lichtteilchen haben keine Masse, aber diese Gravitonen, die wiederum die Teilchen da wären in dem Fall, die könnten Masse haben.
Genau, und das würde auch bedeuten, weswegen die ein bisschen langsamer sind, ne? Also wenn du schwerer bist, bist du auch langsamer.
Mhm. Ja, soweit logisch, ja.
Ja, genau. Und also deswegen ist ihre Theorie mit diesen langsameren Gravitationswellen, mit den massiven Gravitonen, heißt halt massive Gravitation.
Okay, und das ist jetzt eine Idee, die lange Zeit problematisch war für Physikerinnen und Physiker. Warum? Und wie wurde das jetzt gelöst quasi bei ihr?
Ja, also die Idee der massiven Gravitation, die hat sie jetzt nicht erfunden, sondern die ist schon relativ früh aufgetaucht. Also ich meine, theoretische Physiker überlegen sich, also spielen auch manchmal einfach rum und gucken, hey, was wäre denn wenn? Ne? Also warum sollten denn Gravitonen keine Masse haben? Warum sollten Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten? Was wäre, wenn nicht? Und in den 70ern hat man halt festgestellt, dass wenn die Gravitonen eine Masse haben, beziehungsweise halt eben die Gravitationswellen langsam sind, dass es sogenannte Geister gibt. Deswegen wird sie auch Geisterjägerin genannt.
Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay.
Genau. Und zwar, diese Geister sind auch wie Geister in den Filmen, also die jagen Physikern so einen richtigen Schauer über den Rücken, könnte man sagen. Also weil wenn die auftauchen in der Theorie, dann läuft was schief. Weil Geister, das sind so Teilchenzustände quasi, und die haben eine negative Energie. Und in der Natur hat alles erstmal eine positive Energie, weil unsere Systeme, also so, wenn du ein Atom hast und das ist in einem, es versucht immer in den Zustand niedrigster Energie zu gehen. Wenn du jetzt aber halt Teilchen mit negativer Energie haben könntest, dann könnten die gerade aus dem Nichts einfach entstehen und dann halt die Energie des Atoms zum Beispiel niedriger machen. Also die Natur könnte zu immer niedrigeren Energiezuständen gehen, bis nach minus unendlich, wenn du so wolltest, indem einfach immer mehr dieser Teilchen entstehen. Also es ergibt alles gar keinen Sinn mehr. Mhm. Die ganzen Theorien brechen zusammen, sobald du diese Geister hast. Also deswegen, sobald die irgendwo auftauchen, weiß man, okay, das ist jetzt Schwachsinn. ich bin auf eine unphysikalische Theorie gestoßen, so sagt man das, auch wenn die mathematisch vielleicht richtig wäre.
Mhm, okay, also diese Geister will man möglichst nicht haben.
Genau, die will man auf keinen Fall haben. Und deswegen hat man halt jahrzehntelang gesagt, also massive Gravitation gibt es nicht, kann es nicht geben, ist Schwachsinn. Und Claudia de Rahm hat gar nicht versucht, eine massive Gravitationstheorie aufzustellen, sondern die hat eigentlich an was ganz anderem geforscht. Die hat sich halt irgendwie angeschaut, wie Gravitation mit mehr Raumdimensionen aussehen könnte, was es sonst noch so geben könnte, weil die Frage ist ja eine berechtigt vielleicht auch, warum haben wir denn 3 Raumdimensionen, warum nicht 4 oder 5? Haben wir vielleicht auf kleinster Skala mehr oder weniger Raumdimensionen? Wie sehe dann die Gravitation aus? Also es sind so ein bisschen abgefahrene Fragen, die man sich aber in der Physik halt einfach stellt. Ist auch überhaupt nicht einfach zu beantworten. Das ist alles ziemlich kompliziert. Und in einer ihrer Modelle, die sie sich angeguckt hat, hat sie halt gesehen, krass, ich könnte hier jetzt den Gravitonen eine Masse geben und ich könnte auch den dreidimensionalen Fall mir angucken, also mit 3 Raumdimensionen. Und es gäbe keine Geister. Und das heißt, theoretisch könnte es diese Version der Gravitation auf jeden Fall geben. Also aus mathematischer Sicht erstmal und ja auch aus physikalischer Sicht so. Und Grund war also, dass diese Geister, die da auftauchen, die sind der massiven Gravitation von Claudia de Rahm, sind ja an gewisse Ereignisse gekoppelt, die aber niemals eintreten. Also sie hat wie so ein Schlupfloch gefunden, die halt andere Physiker in der Vergangenheit halt übersehen hatten.
Okay, mhm. Genau. Das ist der Unterschied jetzt. Mhm.
Das ist der Unterschied, genau, ja. Also die anderen Physiker hatten nicht Unrecht in der Vergangenheit, die haben halt nur so einen Fall übersehen. Und sie hat ihn halt durch Zufall gefunden und hat ihn mit ihren Kollegen und mit ihrem jetzigen Ehemann dann auch zusammen ausgearbeitet.
Da würde mich interessieren, weil du sie ja auch getroffen hast, wenn einem sowas passiert als Forscherin oder Forscher, dann sitzt man am Schreibtisch und denkt erstmal so, das kann ja jetzt, vermute ich, kann ja jetzt nicht sein. Und Dann überprüft man das zigmal und dann ist man irgendwann mutig genug zu sagen, das geht jetzt raus an Kolleginnen und Kollegen und irgendwann geht das auch raus an die Fachwelt. Nimm uns mal mit, so wie das dann so abläuft. Was hat sie dir davon erzählt und wie wurde das vielleicht auch insgesamt von der Fachwelt dann aufgenommen?
Ja, also tatsächlich war es genau das. Also sie stieß da drauf und dachte, kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Und sie ist jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, boah, ja, ich hab's gelöst, Einstein hatte Unrecht, alle hatten Unrecht, ich bin ein Genie. Sondern hat auch erstmal an sich selbst gezweifelt, so okay, da muss ja irgendwo ein Fehler sein. Hat's dann ihren Kollegen und Kolleginnen gezeigt, hat's mit ihrem Mann durchdiskutiert. Und irgendwann, wie du ja sagst, ne, wollten sie das auch publizieren wirklich und veröffentlichen im Fachjournal. Und das Fachjournal hat es abgelehnt, ohne es überhaupt jemandem zu zeigen oder so. Und die haben einfach nur gemeint, nein, massive Gravitation kann es nicht geben wegen Geistern. Und die haben sich es nicht mal durchgeguckt. Und sie meinte, okay, da sind schon so verhärtete Fronten. Und bei den Leuten, bei einigen sitzen auch die Gefühle tief, weil die jahrzehntelang daran gearbeitet haben, uns zu zeigen, das kann nicht sein. Und halt sich nicht eingestehen wollten, dass sie halt vielleicht was übersehen haben. Sie haben dann ein anderes Journal gefunden, was es veröffentlicht hat, was auch ein angesehenes Fachjournal ist, also weil es nicht irgendwie was selbst verlegt ist oder so. Und dann hat sie, ja, schlug ihr immer wieder Kritik entgegen und auch Skepsis. Und sie hat auch zu mir gesagt, ne, es ist ja vollkommen normal, dass Skepsis in der Wissenschaft da ist. Es soll ja auch so sein. Aber sie hätte nicht gedacht, dass sie jahrelang immer wieder sich darum bemühen muss, dass die Leute ihr glauben, dass sie immer wieder... Also du musst dir das so vorstellen, es gibt ja viele verschiedene physikalisch, also auch in der Theorie viele verschiedene Fachgebiete und jeder hat so ein bisschen seine eigene Sprache und seine eigenen Formulierungen und sie hat Jahre damit verbracht, quasi ihr Ergebnis in all die Sprachen zu übersetzen und den Leuten zu zeigen, hey, doch, das gilt und ja, es gilt auch in diesem Fall und ja, auch hier und sie hätte halt gedacht, dass irgendwann mal auch die Leute auf sie zukommen und ne, sich ihr anpassen, aber es war halt andersrum, also sie musste das immer wieder machen. Und hat auch gesagt, dass ihr tatsächlich, dass sie auch beleidigt wurde von Kollegen, dass sie auch gedroht wurde, also dass ihre wissenschaftliche Karriere dann vorbei wäre und sowas. Und ja, sie auch davon ausgeht, dass es teilweise auch an ihrem Geschlecht liegt, dass halt Frauen in der Physik sind ja nicht so überrepräsentiert, dass ihr da sehr schwer gemacht wurde. Aber sie war da ja schon Rückschläge gewohnt. Also sie hatte ja schon Krisen überstanden in ihrem Leben und hat auch da versucht, relativ ruhig darauf zu reagieren und die Leute zu überzeugen, dass das zumindest, was sie da aufs Papier gebracht hat, dass das stimmt. Also sie sagt auch selbst, dass sie gar nicht unbedingt der festen Überzeugung ist, dass die Welt so ist, also dass es eine massive Gravitation gibt. Aber solange es halt diese Möglichkeit gibt, sollte sie doch wenigstens auch mal angeschaut werden, ne? Also.
Ja, sie hat sehr stark dafür gekämpft, dass ihre Idee irgendwie Anerkennung findet oder auch zumindest kritisch geprüft wird, aber dass die Leute das eben annehmen. Und vielleicht müssen wir nochmal klären, warum das ihr und vielleicht auch einfach für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so wichtig ist. Also was bedeutet diese Entdeckung jetzt mal für Nichtphysiker erklärt? Wie viel Impact hat das? Was könnte man damit erklären?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil also tatsächlich gibt es in der Kosmologie einige Probleme noch. Hier im Podcast wird ja bestimmt auch schon häufiger über dunkle Energie zum Beispiel gesprochen.
Ja, ganz oft.
Ja, genau. Also das ist diese eine Energie, die das Universum wohl auseinandertreibt. Also um ganz zurückzugehen, unser Universum dehnt sich aus. Das ist schon lange bekannt. Das merkt man, wenn man halt ins All guckt. Dann stellt man fest, dass die meisten Galaxien sich von uns wegbewegen. Das heißt, irgendwie der Raum nimmt zu. Und in den 90ern wird dann irgendwann klar, es ist nicht nur das, sondern unser Universum dehnt sich halt auch noch beschleunigt aus. Das heißt, wird halt immer schneller, immer größer. Und ab da stellt sich natürlich die Frage, ja, aber warum? Also was ist denn der Motor, der das All so auseinandertreibt?
Ja, absolut, klar.
Ja, genau, und also eine Erklärung ist ja, vielleicht kommt es ja irgendwie vom Raum selbst. Also wenn wir mehr Raum haben und der Raum sich selbst auseinandertreibt, dann dehnt er sich ja beschleunigt aus. Weil je mehr Raum, desto mehr stößt er sich zum Beispiel ab und desto mehr wird es auseinandergedehnt. Also könnte man sich das vorstellen.
Mhm.
Ja, und das war natürlich der erste Gedanke. Und dann gab es auch direkt einen Kandidaten, was dieser Motor sein könnte, der das auseinandertreibt. Und der kommt aus der Quantenphysik. Und weil die sagt, es gibt überhaupt keinen leeren Raum, sondern jeder Raum hat irgendwie so eine Art Mini-Energie. Und dachte man, cool, ist ja super. Also die Quantenphysik sagt, der leere Raum hat eine Energie. Das heißt, je mehr leeren Raum ich habe, desto mehr Energie habe ich. Und dann würde das diese beschleunigte Ausdehnung irgendwie erklären von unserem Universum. Und dann hat man angefangen zu rechnen. Und dann fing das Chaos an, weil die Energie, die die Quantenphysik vorhersagt, die ist halt viel zu groß. Das sind 120 Größenordnungen.
Ah, krass, okay.
Ja, also es gab wohl noch nie was in der Wissenschaft, wo man so daneben lag.
Wow. Mhm.
Ja, das ist natürlich eher kacke und deswegen, wird jetzt in der Physik, redet man halt von der dunklen Energie, die das halt irgendwie alles erklärt, aber keiner weiß halt, was es ist.
Eher auch so ein Behelfsding, ne?
Ja.
Ja,
ja, klingt irgendwie cool, aber man weiß halt nicht, was es ist. Genau, und die massive Gravitation könnte genau dieses Problem halt lösen. Weil wenn man jetzt sagt, dass sich die Gravitationswellen langsamer ausbreiten, dann hat die Gravitation auch generell eine kürzere Reichweite. Und das heißt, dass die hohe Energie der Quantenphysik, die ja für solche Probleme sorgt, die könnte dann die beschleunigte Ausdehnung des Universums doch noch erklären, weil die Gravitation überhaupt gar nicht so weit greift.
Ah, okay. Weil diese Gravitonen quasi, die sind langsamer, als man angenommen hat und deshalb greift es nicht so weit.
Genau, ja. Deswegen können die gar nicht so weit gehen und das würde dann, auf einmal würde alles wieder ins Bild passen. Und tatsächlich gibt es Berechnungen, die Gravitonen müssen dafür überhaupt keine große Masse haben, sondern echt nur einen winzigen Bruchteil und das würde dann auch schon wieder passen und damit könnte man sagen, hey, die Quantenphysik kann doch erklären, warum sich unser Universum beschleunigt ausdehnt.
Okay, also der Impact wäre relativ groß auf die Welt der Physik, wenn das so wäre. Gibt es denn eine Möglichkeit, das irgendwie gut zu überprüfen oder in Experimenten auch zu überprüfen?
Ja, also es gibt Experimente und das Ding ist, alle Experimente, die bisher gemacht wurden, jemals, widersprechen der Einsteinschen Gravitationstheorie nicht. Also alle bestätigen ihn ja.
Mhm.
Das heißt, erstmal muss man natürlich gucken, ist die massive Gravitation im Einklang mit all diesen Experimenten, die bisher gemacht wurden. Weil, ja, und man muss natürlich hoffen, vielleicht gibt es ja ein Experiment, wo man eine Vorhersage hat, die man mit heutigen Mitteln schon mal testen kann. Kleiner Spoiler, gibt es halt aktuell noch nicht. Also da wird man sich noch ein bisschen gedulden müssen. Aber wenn es eine massive Gravitation gibt, dann hat das Auswirkungen auf Sachen, die man misst. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, die Gravitationswellen, die uns erreichen, die haben unterschiedliche Frequenzen. Also manche schwingen halt schnell und andere so ein bisschen langsam, also haben so eine größere Wellenlänge, wenn man so will. Und wenn jetzt die Gravitation massiv ist, dann müssten die Wellen je nach Frequenz zeitverschoben eintreffen. Das kann man berechnen. Also müssten zum Beispiel kurzwellige Signale schneller ankommen als die anderen. Und den Effekt konnte man bisher jetzt noch nicht messen. Und deswegen kann man sagen, okay, das Graviton kann höchstens die und die Masse haben. Das schränkt es halt ein, was das überhaupt haben könnte, damit es halt zu unseren Beobachtungen passt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Graviton ein Gramm wiegt zum Beispiel. Also und das Gleiche kann man machen, wenn man sich jetzt anschaut, es gibt Ereignisse im All, wo jetzt zum Beispiel mit Gravitationswellen gleichzeitig auch Licht ausgesendet werden. Und Licht kommt ja mit Lichtgeschwindigkeit an. Und wenn jetzt die Gravitationswellen langsamer sind, dann müsste es so eine kleine Zeitverzögerung geben.
Mhm. Ja, okay.
Genau. Und diese Zeitverzögerung konnte man noch nicht messen, aber ne, alles kann man ja nur mit einer bestimmten Genauigkeit machen. Und im Rahmen dieser Genauigkeit kann man sagen, okay, sagen wir, das Graviton kann höchstens die und die Masse haben. Also man schränkt es halt immer weiter ein, welche Masse so ein Graviton höchstens haben könnte, damit es zu unseren Ergebnissen passt, die wir gerade haben. Dasselbe gilt auch für Strukturen von Galaxien, die weit voneinander entfernt sind. Die beeinflussen sich ja über die Gravitation. Wenn die aber nur eine eingeschränkte Reichweite hat, würde man das ja irgendwie sehen. Und dann kann man das auch wieder mit den Daten, die man hat, abgleichen und da weiter die Höchstmasse quasi von so einem Graviton halt einschränken. So, und ganz am Ende kommt man halt darauf, dass alles zu dem passt, was wir bräuchten, oder um halt eine massive Gravitation zu haben, die auch halt dieses Problem der Kosmologie löst. Und das wäre eine Masse von 10 hoch minus 32 Elektronenvolt. Nicht besonders anschaulich. Also es ist eine Null gefolgt von 32 Nullen und dann halt mit dieser seltsamen Einheit Elektronenvolt, die halt oft genutzt wird in der Physik, um halt statt Kilogramm oder Gramm, weil das nochmal viel weniger ist. Aber es ist ungefähr 10 hoch 30 mal weniger, als was das leichteste Teilchen, was wir kennen, das Neutrino wiegt. Das heißt, es ist eine Null gefolgt von 30 Nullen, dann eine 1 und dann mal die Masse von dem leichtesten Teilchen, was wir je hatten. Also es ist ein winziger, winziger, winziger Bruchteil davon.
Und komplett unvorstellbar.
Komplett unvorstellbar. Also man würde ja sagen, das Ding wiegt halt so gut wie nichts. Wir streiten uns jetzt wirklich darum, ob es null wiegt oder halt fast null.
Mhm.
Aber das hat halt tatsächlich so krasse Auswirkungen, dass man halt damit so das größte Rätsel der Physik lösen oder der Kosmologie lösen könnte.
Crazy, okay. Und man nähert sich dem jetzt eigentlich so ein bisschen an. Also, oder man hat sich dieser Zahl so ein bisschen angenähert, habe ich richtig verstanden. Ne? Also hat sie jetzt nicht direkt gemessen, sondern man hat so eben das gemessen und konnte den Bereich dann immer weiter einschränken.
Genau, man kann es immer weiter einschränken. Man kann sagen, okay, wir wissen jetzt mit einer Sicherheit von so und so viel Prozent, dass ein Graviton, falls es sie auch gibt, ne, dass es halt höchstens so und so viel wiegt. Das Ding ist, lustigerweise, genauso kann man auch mit dem Photon vorgehen, weil wir gehen jetzt davon aus, dass Lichtteilchen, dass die masselos sind, weil das auch zu allen Theorien passt und eigentlich stellen wir das nicht in Frage, aber aus aktuellen Messungen können wir das auch nur bis auf eine bestimmte, so eine Schranke auch bilden, weil so genaue Messungen können wir ja gar nicht durchführen.
Ah ja, spannend, okay.
Ja.
Und all das, was wir jetzt gehört haben, also es ist erstmal krasse Lebensgeschichte von Claudia de Rahm und dann auch krasse Forschung, die sie da betrieben hat und möglicherweise was ziemlich Krasses, was sie rausgefunden hat. Aber du hast ja auch gerade nochmal gesagt, falls es Gravitonen gibt. Also lass uns mal noch so einen Ausblick wagen zum Schluss. Was denn jetzt? Also wie geht man jetzt mit diesen Ergebnissen und mit dieser Forschung um? Wie geht es damit weiter? Was müsste vielleicht als nächstes erforscht werden? Und soweit du das einschätzen kannst, ist das wirklich die Revolution, nach der es so ein bisschen klingt?
Ja, also das ist eine gute Frage. Das Ding ist, sie hat ja jetzt erstmal mit ihren Kollegen diese Theorie überhaupt mal aufgeschrieben und erstmal so den ersten Baustein dieser Theorie geliefert. So, hey, die könnte es geben. Jetzt muss man sich überlegen, Albert Einstein hat seine allgemeine Relativitätstheorie vor über 100 Jahren aufgeschrieben und noch heute arbeiten Leute daran, Lösungen davon abzuleiten und Eigenschaften zu berechnen und das alles in Einklang zu bringen, weil man schreibt diese Gleichung hin, man kann zeigen, dass es sie vielleicht gibt, aber diese Gleichung zu lösen oder halt wirklich konkrete Vorhersagen damit abzuleiten, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da sind wirklich tausende Leute, super schlaue Köpfe damit beschäftigt und jahrelang, um da überhaupt Sachen abzuleiten. Jetzt ist es so, bei der massiven Gravitation, da arbeiten nicht so viele Leute dran. Also es gibt jetzt schon mehrere Gruppen, so bestimmt ein Dutzend oder so auf der Welt, die sich das angucken. Das heißt, es ist schon noch eine Nische, aber es ist jetzt nicht anerkannt oder so, sondern ja, aus mathematischer Sicht könnte es das geben. Es ist halt ungleich komplizierter als die allgemeine Relativitätstheorie und die ist ja schon sehr kompliziert. Das heißt, natürlich muss man schon eine gewisse Motivation mitbringen, sich damit zu beschäftigen, da sehr viel Zeit reinzustecken. Und das auch noch mit dem Wissen, dass man vermutlich in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten nicht wirklich die Theorie widerlegen oder experimentell halt oder bestätigen kann. Also man braucht schon so eine intrinsische Motivation, sich damit zu beschäftigen. Aber Claudia de Rahm macht das und arbeitet weiter daran, die zu entwickeln. Es gibt auch andere, die sich, die versuchen immer mehr, das mit irgendwelchen kosmologischen Beobachtungen abzugleichen, zu gucken, ob man vielleicht doch irgendwo einen Unterschied irgendwann mal feststellen könnte und so. Aber ich fand es halt spannend, dass die Leute, die daran forschen, als ich mit denen gesprochen habe, dass die alle relativ auf dem Boden geblieben sind und auch, sich auch skeptisch zeigen und auch durchaus sagen, ja, das scheint so, als könnte es das geben, aber ob das wirklich so ist, würde ich nicht drauf wetten. Also die haben einfach einen wissenschaftlichen Gedanken und sagen einfach nur, es ist halt interessant, jemand muss sich damit beschäftigen und das schaue ich mir an.
Ja, ich finde, so eine Attitüde steht Forschenden auch immer ganz gut zu Gesicht.
Ja, total. Ja.
Also eine total spannende, erstmal persönliche Geschichte von Claudia de Rahm. Und wen das interessiert, dem empfehle ich den tollen Artikel von Manon bei spektrum.de. Aber auch natürlich den Leuten, die sich für die physikalischen Details interessieren. Auch das kann man im Artikel nachlesen. Es ist sozusagen für beide Welten ein bisschen was dabei. Lest euch das am besten mal durch. Findet ihr, wie gesagt, auf spektrum.de. Und wer noch weiter hören will, der sollte mal reinhören in die Geschichten aus der Mathematik. Das ist ja ein Podcast, den Manon auch noch macht. Und in dem sie sich auch auf eine besondere Art und Weise Mathe-Themen nähert, sodass sie eben für viele Leute interessant sein können. Manon, was habt ihr euch zuletzt zum Beispiel so angeschaut?
Ja, zuletzt haben wir über Cédric Villani gesprochen. Das ist ein französischer Mathematiker, der auch noch lebt. Also wir versuchen immer verschiedene Mathematiker, Mathematikerinnen vorzustellen und die Geschichten von ihnen zu erzählen. Deswegen hat der Podcast auch den Namen. Und bei ihm ist es ganz interessant, weil der die Fields-Medaille bekommen hat, also eine der größten Auszeichnungen in der Mathematik. Jetzt sich aber auch politisch stark in Frankreich engagiert und ein sehr spannendes Leben hat, ja.
Alles klar, Geschichten aus der Mathematik könnt ihr auch überall hören, wo es Podcasts gibt, mit Manon Bischof dann. Und Manon, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute und fürs Erklären.
Ja, danke, Marc.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Seid gern auch dann wieder dabei. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.